paid for by Government.com. Have you heard? It's Black Friday week at Government.com, where you can secure gold and silver coins at unbeatable prices. For 1 week only, get exclusive deals on gold and silver coins. Don't miss out on these doorbuster deals. You can save up to $150 on every order. The more you buy, the more you save. Stock your vault with bright and shiny gold and silver coins, ancient treasures, gold and silver bars, American gold and silver eagles, or classics like the Morgan Silver Dollar. Don't wait. Sale ends Sunday, December 1st at midnight. Don't miss out on these unbeatable prices for gold and silver coins to fill your vault or for special holiday gifts. That's right. We're making it easier than ever to get gold and silver delivered straight to your door, guaranteed. Save up to $150 on every order with this Black Friday deal. Visit government.com for more details. The more you buy, the more you save. Visit govmint.com. That's government.com.
Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
Es ist der Freitag nach dem Osterwochenende. Und wir haben es in der letzten Folge nicht besprochen, ihr beiden, aber habt ihr gesehen, die Passion auf RTL, das war die größte Geschichte der Menschheit, nochmal nachgespielt
hat. Der Juli hört mir echt nach 42 oder wie viele Folgen haben wir?
So ungefähr.
Ich gucke kein Fernsehen, habe ich bestimmt schon 20 Mal erzählt. Ich guck wirklich kein Fernsehen. Ich gucke Serien und ich gucke meine Tagesthemen und so, das guck ich in der Mediathek, aber aktives... Also ich würde mich niemals vor Fernseher setzen und eine Sendung gucken. Aber
ich habe ein Posting gesehen, ne? Ja. Also ich habe halt Ben und Nadja Liebes alles singen sehen.
Das drauf, ne? Wollte ich hinaus
natürlich. Ja. Und ich muss sagen, ich freue mich darüber. Also ich freue mich, dass unser Lied gesungen wird, ne? Und ich muss ja ehrlich sagen, ich finde ja Nadja von No Angels finde ich ja ganz, ganz toll.
Sind ja Nadja-Fans.
Ja, ich liebe Nadja und ich liebe auch die No Angels. Also wir haben auch eine Verbindung. Aber das Konzept der Sendung finde ich, also ich habe ja nur drüber gelesen irgendwie und äußerst fragwürdig.
Ich wollte drauf zu sprechen kommen, weil eben euer Song da performt wurde. Und da wollte ich mal wissen, wie ist das? Werdet ihr da vorher gefragt, dass der da gesungen werden darf oder wie läuft das ab?
Also in dem Fall kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, gefragt worden zu sein, weil ich war total überrascht. Muss aber sagen, ich hätte auch mein Okay gegeben. Also das, wo ich mein Okay nicht gebe, ist für, was weiß ich, AfD oder so, würde ich niemals geben. Sonst finde ich das eigentlich, ich finde es ja schön, wenn Menschen unsere Lieder singen und vielleicht sollten wir doch mal sagen, was unser Thema heute ist, ne? Weil sonst reden wir so über unsere Songs oder so.
Ich wollte die Schleife drehen. Also die Passion, es ging um Ostern. Und währenddessen wollte ich den Bogen spannen zu Glauben, zu Religion, weil ich von euch beiden weiß, dass ihr überhaupt keine Religionsfans seid. Aber ich wollte wissen, wie das gekommen ist. Also seid ihr, in welchem Glauben seid ihr aufgewachsen? Wann habt ihr das abgelegt und wieso? Und ich glaube, wie war es in der DDR? War da Religion ein Thema?
Ja, total. Also was heißt nicht total? In meinem Leben ja. Ich bin protestantisch aufgewachsen. Also ich habe auch Konfirmation gehabt, bin getauft worden und
also das andere Ding hattest du nicht, wie heißt das andere, was die
nee, das ist doch protestantischer Glauben, ist ja mal so ein bisschen langweiliger alles, ne?
Nein, das weiß ich schon.
Jugendweihe, genau, natürlich, Jugendweihe war das Großartigste.
Du hattest wieder beides,
natürlich,
ne?
Natürlich habe ich klar. Beides gehabt. Ich muss aber dazu sagen, wie gesagt, in meinem Städtchen Pößneck. Ich fand das mega cool. Das war ja in der DDR so ein bisschen anders. Da war man ja dann irgendwie so ein bisschen alternativer, wenn man in der Kirche war. Mhm. Und dann muss ich sagen, wir sind nach Jena gezogen und da gab es die junge Gemeinde. Das war auch nur bei der protestantischen Kirche, also nicht in der katholischen. Und da gab es mittwochs immer die Gruppe für alle Underdogs. Das heißt, für die Punks und für die... Schwulen auch, also für die, und die haben sich da alle getroffen und da bin ich auch hingegangen, also nicht, weil ich offen schwul war, sondern es war mega cool. Und die Friedensbewegung, das ist das Lustige, die ist in der protestantischen Kirche, hat die ihren Anfang genommen. Also auch die ganzen Singer-Songwriter Stefan Kraftschick, ich weiß nicht, sagt euch vielleicht noch
natürlich,
was, der ist dann rübergegangen und die sind alle in Jena aufgetreten, in den Kirchen, und die protestantische Kirche hat denen irgendwie immer das Haus gegeben, und das Lustige ist, die Wende ist passiert. Und danach ist dann die protestantische Kirche wieder so geworden, wie sie im Westen war, ganz konservativ. Also
war nicht auch Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, war der nicht auch evangelischer Priester in der DDR und war so mit federführend für diese friedliche Revolution? War das nicht so?
Ich glaube ja. Und ich muss auch sagen, das war wirklich eine eigene Szene. Und mir hat das wirklich damals viel gegeben. Mhm. Also bevor ich also ausgestiegen bin und so, und da will ich auch ehrlich sagen, das hat doch was mit Geld zu tun. Und ich habe damals, also so als ich so 12, 13 war, ich habe ja so gehadert mit meiner Sexualität, und ich habe auch wirklich jeden Abend gebetet, ich glaube, ich habe es schon öfters gesagt, dass der liebe Gott mich doch wieder normal machen soll. Ne? Also ich habe den Glauben
ja
missbraucht. Weil ich so gehadert habe und habe mich da so reingesteigert, und es galt im Osten als cool und alternativ in der Kirche.
Wahnsinn, also wirklich, ja, das irre, wie sich das geändert hat. Peter, wie war's bei Ulf, höre ich jetzt so raus, dass es schon wichtig war in deinem jungen Leben, so einen Glauben zu haben und die Kirche zu haben. Wie war's bei dir, Peter? Du bist ja im Westen aufgewachsen.
Ja, ich bin ja in Goslar aufgewachsen, in der Kleinstadt, und ich war in einer ökumenischen Jugendgruppe.
Also was ist das?
Wenn die Katholiken und die Evangelen zusammen sind.
Okay.
Und da wir von der Schule, ich war auf dem Christian von Dohm Gymnasium, und da wir nachmittags auch zusammen abhängen wollten, sind wir halt da hingegangen, weil da durften Katholiken und Evangelen zusammen sein. Und das war also sozusagen für eine Kleinstadt schon geradezu fortschrittlich. Mhm. Dort habe ich auch meinen Jugendgruppenleiterschein gemacht, das war schon schön, aber ich war ja auch jung, ne? Und jetzt kommt das Provokante, wenn ich rückblickend sehe, ist es natürlich so, dass natürlich ich es zumindest in Frage stelle, warum. Also ist es wirklich gut, diese Plattformen sozusagen den jungen Menschen schon anzudrehen? Also ich meine, ich mache jetzt die ganz große Tür auf, fängt an, sollte man wirklich Babys schon beschneiden, bis hin zu der Tatsache, warum gibt es denn nicht auch kommunale Angebote ohne Manipulation? Weil natürlich wurden wir dann schon auch gedrängt als Osterfeuer. Ich meine, ich finde Osterfeuer auch schön. Und ich muss dem auch vorausschicken, dass ich natürlich die Religion auch zumindestens natürlich, das ist, ich will keine großen Wörter benutzen, wie sage ich denn das jetzt? Also ich respektiere und akzeptiere das, aber meine Toleranz hört ab dem Moment auf, wo nicht jeder so sein darf, wie er ist, und es nicht gleiche Rechte für alle gibt. Und soweit ich weiß, gibt es immer noch keine Frau, die Papst ist. Es gibt noch keine Frau, die in der katholischen Kirche, also wissen wir alle, Priesterin und so. Und auch die Evangelien öffnen sich jetzt haben sich jetzt aber doch sehr, sehr, sehr spät eigentlich geöffnet, auch dem Thema Homosexualität gegenüber und so. Und da wundere ich mich eigentlich sehr, dass das alles so. Also bis auf hin, dass auch noch die katholischen und die evangelischen Verbände große Arbeitgeber hier in Deutschland sind. Und dass natürlich das auch dann den ArbeitgeberInnen vielleicht manchmal doch schwer macht. Und man sich auch fragt, stellen die denn auch wirklich genügend muslimische BewerberInnen ein? Oder ist dann doch die Religion vielleicht wichtig denen? Und wenn das so ist, finde ich das nicht okay. Weil ich finde, jeder hier muss die gleichen Rechte und Pflichten haben.
Also ich bin da noch ein bisschen radikaler. Also ich weiß, scheiß auf Shitstorms und sowas. Ich finde Glauben vollkommen gut. Ich finde das auch, ich würde mir wünschen, dass ich einen Glauben habe, also auch einen Glauben, dass es irgendwas anderes gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es mir ganz schlecht geht.
Du würdest dir ein Wissen wünschen, nicht? Das naja, würdest du gerade sagen, ne?
Naja, irgendwie so, oder irgendwie so dieses Ding, dass da so eine Macht ist, die mich irgendwie, die dann irgendwie, es gibt ja so Menschen in unserem Leben, die sind nicht religiös, aber die glauben halt an Engel, die glauben daran, dass alles eine Bestimmung hat, die glauben, das wird schon, oder ich, das wird ein schönes Jahr, ich fühle es und sowas. Diese ganzen Sachen, ich finde das ganz niedlich. Und ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich finde Religion echt gefährlich. Also ich muss wirklich sagen, ich bin total da. Also ich meine, eins meiner Lieblingslieder ist Imagine. Und da ist ja auch, stellt euch mal eine Welt ohne Religion vor, was uns da erspart bleiben würde. Also, weil dann würde man eigentlich, die ganzen Kriege würden dann wirklich den richtigen Namen tragen.
Aber damit bist du ja nicht.
Warte mal, ich möchte noch reden. Mhm. Die würden den richtigen Namen tragen, dass es nämlich nicht um Religion geht, dass es nämlich um Rohstoffe geht, dass es um Reichtum geht und nicht um den Glauben, was den Menschen irgendwie vorgegaukelt wird. Weil es ist total, boah, ich könnte mich da so aufregen. Ich bin, ich finde auch dieses, meine Religion ist besser als deine, dieses, also, und da möchte ich wirklich auch sagen, dass die Katholiken, Protestanten lasse ich nicht aus, aber ganz vorne sind. Und wenn ich in Vatikan sitze, also ich liebe Kirchen, also ich muss sagen, katholische Kirchen sind wunderschön. Ich finde in Italien die ganze Kunst, klar, die konnten sich das damals leisten, ne? Also die haben
ja lauter Sklaven gebaut.
Genau, aber auch die ganzen Maler wurden halt eben, das waren damals die Popstars, waren halt die Künstler, die haben halt für die Kirche gearbeitet, ne? Mhm. Und aber wenn du in Vatikanstadt reingehst und dann die ganzen muffigen, blöden Typen da rumlaufen siehst mit ihren Gewändern, ich könnte kotzen. Also wirklich, und ich habe auch fast gekotzt.
Aber wann hat sich das genau bei euch, weil man hört ja einen Bruch, ne? Irgendwann ist er entstanden. Wann und wieso ist er dann entstanden? Also weil in eurer Kindheit, Jugend hat die Kirche oder der Glauben ja noch eine Rolle und keine negative gespielt.
Naja, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, das ist ja, wenn man es grob sagt, wurdest du ja auch
verführt.
Genau, ne? Aber wann ist also, dann der Gedanke gekommen, das war doof und ich schüttel das jetzt so ab. Wann kam der und...
Ah, naja, also das war natürlich, wir hatten ja dann, der Papst hat sich ja immer wieder despektierlich gegenüber dem Thema Homosexualität geäußert. Und das haben wir dann halt auch immer wieder öffentlich kommentiert, also auf der Bühne und in Regensburg waren es dann auch so, dass wirklich Leute unser Konzert verlassen haben, nachdem ich das gesagt habe und dann so ein Raunen durch die Massen ging. Aber ich finde es wichtig, im Leben Stellung zu beziehen und es ist einfach nicht okay, was der Papst damals gesagt hat. Das meine ich ja, das kann ich auch nicht akzeptieren und auch nicht tolerieren. Mhm. Es ist was anderes und deswegen unterscheiden wir uns in unserer Radikalität, glaube ich, 0%. Also wir haben da komplett dieselbe Meinung. Ja. Ich meine nur, das ist ja was ganz anderes, wenn jetzt ein Mensch aber sagt, ich bin gläubig, dann würde ich, das steht uns ja nicht zu, das dem abzusprechen. Ja. Sehr wohl steht es mir zu, dass ich
deine Meinung sagst.
Meine Meinung sage.
Also ich muss auch sagen, ich habe auch, also bitte nicht falsch verstehen, das ist auch so, ich habe auch in der Familie, ich habe Religiöse, die auch wirklich in die Kirche gehen. Mein Vater geht in die Kirche. Also sonntags jetzt, also neuerdings. Dann erzählt er mir irgendwie, was der Priester erzählt hat und ich meckere und er meckert zurück und ich finde das vollkommen, das ist unser altes Thema, Demokratie und sowas. Ich finde das, deswegen liebe ich ihn doch nicht weniger, deswegen denke ich auch nicht, dass er blöder ist oder sowas. Mhm. Das finde ich dann auch irgendwie schrecklich. Aber dieses, weißt du was, das Ding ist, Religion spielt ja mit Angst und mit Schuld, also auch die protestantische. Und ich hatte wirklich als Jugendlicher richtig viele Schuldgefühle, ganz, ganz viele Schuldgefühle. Und ich glaube, das legt man dann mit seinem Coming Out, da legt man so eine erste Phase ab, also so eine erste Schicht, wo man sagt, nö, also das ist in Ordnung, also es muss mir doch keiner. Und auf einmal ist der Need für so eine Institution ein bisschen kleiner. Also ich glaube, das verschwindet dann auf einmal, wenn man selbstbewusst dasteht und sagt, es ist in Ordnung, wie ich bin. Mhm. Und es gibt hier auch ganz viele andere Menschen, die das genauso sehen. Und ich glaube, dieses Ding, dieses Spiel mit der Angst und mit der Schuld, das nehme ich der Kirche übel.
Was ich super spannend finde, ist, dass jetzt das noch nicht so in der Diskussion von uns heute differenziert wurde zwischen Glauben und der Institution Kirche. Weil ich finde, das ist ja auch so ein Riesenunterschied. Ne? Also ich bin zum Beispiel von der Kirche ausgetreten, auch wie du, Ulf, weil ich zum ersten Mal auf dem Gehaltscheck gesehen habe, wie viel da eigentlich von weggeht. Und dafür, dass ich dreimal in meinem Leben in der Kirche war, dachte ich, das ist irgendwie unverhältnismäßig, was da weggeht. Aber ich fand das natürlich auch krass, wie mit diesem Missbrauchsskandal umgegangen ist, wie damit wie das in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen damit umgegangen ist und es aufgearbeitet wurde, das fand ich so skandalös, dass ich wirklich nicht eingesehen habe, dafür irgendwie Geld zu zahlen. Also ich kann aber wohl verstehen, dass manche sich an ihren Glauben so fesseln und dass die sagen, doch, und egal woran man glaubt, ob man jetzt an dieses Manifestieren glaubt, ans Universum oder wenn jemand was hat, was ihm irgendwie hilft, durch den mittlerweile auch grauen Alltag teilweise zu kommen.
Aber wo würde deine Toleranz aufhören?
In dem, dass man dem anderen den Glauben aufdrängen will. Das halte ich immer für das Ausschlusskriterium. Ja. Aber wenn es jeder für sich still macht und versucht, den anderen nicht zu bekehren, dann ist es für mich völlig okay.
Aber kommt man nicht automatisch in dieses Dilemma? Also klar, ich pflichte dir bei, das, also siehst du ja genauso wie wir. Ja. Ne? Aber wir kommen natürlich immer wieder dann in dieses Dilemma, wo man dann sagt, sich in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, naja, die Kirche halt auch so ein großer Arbeitgeber ist. Ne? Mhm. Dann hast du schon, dann musst du ja schon, wenn du da einen Job annimmst und eben nicht gläubig bist, musst du ja schon was vorheucheln. Ne?
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändert, weil ich ja auch schon jetzt seit 10 Jahren in der Stadt lebe. Ich weiß aber nur wirklich, und das ist ja noch gar nicht so lange her, meine Oma zum Beispiel, die kam aus einem ganz kleinen Dorf, so 4000 Seelenkaff, und die hatte 2 Kinder, die ist mit 17 zum ersten Mal Mutter geworden, mit 19 zum zweiten Mal und sie mit 20 scheiden lassen. Und zwar, weil der Mann von ihr nicht gut zu ihr war. Und die ist in dieser Gemeinde geächtet worden, weil das gesagt hat, Scheidung geht nicht und lieber lässt man sich von einem Mann schlagen oder was auch immer, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist. Aber da bin ich, und ich glaube, so ist es heute nicht mehr, dass die Kirche wirklich auf eine Gesellschaft, auf ein Dorf so viel Einfluss hat, dass eine geschiedene Frau beim Bäcker nichts mehr bekommt, weil sie sich scheiden hat lassen. Also ich bin froh, dass wir da so einen Bruch haben. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so.
Ja, gut, weil die Kirche halt, man muss dazu sagen, ist halt auch ein populistischer Laden, ne? Also es rennen ja irgendwie die ganzen Leute auch raus, ne? Die reagieren einfach nur auf das, was halt eben passiert. Und dann gibt es halt Marketing-Diskussionen, ne? Ja. Also wie kriegt man die Kirche jugendlicher, frischer, wie öffnet es? Das ist doch nur hier in Europa so. Also wenn man dann irgendwie in andere Länder geht oder in Südamerika, das ist ja wirklich vor Jahrhunderten sind dann irgendwie die ganzen Missionare da irgendwie nach Südamerika, also jetzt alles katholisch dort. Und was da abgeht, das ist doch schon irgendwie gruselig. Ne?
Was meinst du?
Na, da ist ja der katholische Kirche, da ist es ja wirklich so, das ist ja, die sind ja viel, viel gläubiger als alles, was in Europa irgendwie gerade passiert. Und da hat die Kirche auch noch so eine Macht, also vor allem die katholische Kirche. Ja. Und da sind schon gruselige Sachen, da passieren auch immer noch gruselige Sachen. Also ich finde ja auch mal so diese Immunität des Priesters, ne? Also was jetzt halt eben dann aufflog mit diesen ganzen Missbrauchsskandalen, das finde ich halt alles.
Das kann ich auch immer noch nicht verstehen. Also meine Frau ist Staatsanwältin, auch die konnte mir das nicht so richtig erklären, warum da ist ein Verbrechen passiert. Da sind Kinder missbraucht worden, schlimme Dinge passiert. Warum hat die Kirche immer noch das Recht, diese Fälle selbst aufzuklären, und da kommt aber keine Staatsanwalt von außen rein und darf da mitermitteln? Warum hat es immer noch das Recht? Spooky, das ist wie in so einem, keine Ahnung, Thriller-Film.
Und dieselben Leute, die regen sich dann darüber auf, also übertragen das dann auf den muslimischen Glauben, und genau das gerade, was du sagst, das meine ich, das macht die katholische Kirche ja auch immer noch, und deswegen war meine Frage an dich nämlich rhetorisch gemeint.
Ja.
Und eigentlich ist es ja so, dass ich dann schon erwarte von denen, die in der katholischen Kirche bewusst noch drin sind und sagen, ich bleibe in dem Laden. Ich finde schon, dass die eigentlich die Verantwortung haben, dann auch darauf hinzuweisen, dass im Namen der katholischen Kirche in anderen Ländern dieser Erde noch ganz schlimme Sachen immer noch stattfinden. Ja. Und das deckelst du dann auch, wenn du ein deutscher Katholik bist, schon. Also bist du schon mindestens Minimum ein Mitläufer.
Ich frage mich aber auch, ich frage mich aber auch, ich würde gerne wahnsinnig gerne die Diskussion mit einer Dame führen, die hier sitzen würde, die Katholikin ist und sagt, sie ist Feministin. Wie das irgendwie geht. Also das ist ja auch irgendwie, oder ob man bei der Kirche einfach das mal auslässt, den Feminismus. Und das ist doch eigentlich total
krass, wenn wir eine Hörerin haben, die Lust hat, hier zu uns zu kommen in unserem Podcast, die das gerade hört und uns das erklären kann, dass sie eine katholische Feministin ist und für Gleichberechtigung steht. Ich fände es ganz doll interessant. Ja, nee,
weil das ist interessant. So eine Diskussion, weil das Ding ist...
Ich war am Reden,
Entschuldigung. Entschuldigung.
Weil wir versuchen ja...
Äffchen 2.
Miteinander zu reden.
Äffchen 2 bist du
und ich bin Äffchen 1. Und wenn man neben dir zu Wort kommt, also das würde mich auch interessieren. Also das ist halt das Ding. Ich finde... wir wollen ja gar keinen jetzt hier pauschal aburteilen und verurteilen. Und wir wollen ja auch lernen voneinander. Deswegen, aber ich kriege vieles damit einfach nicht klar. Und ich gehe an dieses Thema Religion, Glauben einfach total pragmatisch ran. Mhm. Also so Worst Case Scenario. Und für mich ist so, solange ich nicht weiß, dass es einen Gott gibt, lebe ich lieber danach, als gäbe es keinen.
Also Agnostiker ist das dann, oder?
Naja, also, ja, das sind immer diese ganzen Definitionen, dann liest du das alles nach und denkst, okay, was bin ich? Ich glaube, ich kann es am besten so leben. Ich versuche einfach mich an so eine Moral. Das ist ja, hatten wir schon oft dieses Thema, das ist ja schon eigentlich unmöglich.
Und, weißt du was, ich kann ich, wenn du fragst danach, das ist so, ich kann mir keinen Gott erklären, aber ich kann mir erklären, wie es dazu gekommen ist, dass ein Gott hingestellt wurde. Ist doch ganz klar. Ja, du erzählst den Leuten, einfach den armen Leuten, schuftet, ihr kommt in den Himmel, ihr kriegt noch ein besseres Leben. Ne? Also das kann ich mir erklären. Deswegen sage ich einfach, ich bin Atheist und ich lasse mich natürlich aber trotzdem, ich freue mich, wenn es was gibt. Ne? Mhm. Also wenn es dann irgendwelche Blumen gibt, wo ich rum schwimme irgendwie nach meinem Leben. Aber ich denke mal, bisher gehe ich davon aus, ich habe ein Leben und ich will das Leben einfach das Bestmögliche draus machen und mich nicht verarschen lassen, ne? Dass es danach noch besser wird.
Und woran glaubt ihr? Also gibt es irgendwas, woran ihr glaubt?
Ja. Also ich glaube irgendwie an sowas ganz, also ich nicht jetzt im großen Begriff, aber ich glaube wirklich, was du gibst, kriegst du wieder, also an dieses
Karma.
Karma ist irgendwie, das hat dann so ein riesen, aber schon so ein bisschen doch, ich glaube, dass das irgendwo zurückkommt, auf eine ganz komische Art, also nicht sofort und vielleicht auch ganz anders, als du es erwartest. Ja, also an dieses, wenn du ganz negativ in irgendwas reingehst, dann kommt auch was ganz Negatives zurück oder.
Aber ist das Glaube oder Wissen? Weil das ist ja klar.
Ja, aber es gibt auch ja, doch, dieses Karma-Ding. Ich glaube schon irgendwie, es rächt sich. Es, ein paar Sachen rächen sich und daran glaube ich. Aber letztendlich.
Also wenn du zu jemandem einfach jeden Tag unhöflich bist, ist es total unwahrscheinlich, dass der dir jeden Tag immer wieder mit Freundlichkeit begegnet.
Er findet dich wahnsinnig sexy, Peter.
So, ja, genau, also, oder es ist sein Fetisch oder so, klar. Aber
sag mal so.
Aber das ist ja, ich kenne Ulf zu gut, er sagt das zwar, aber er glaubt überhaupt nicht an Karma.
Also nein. Äffchen 2. Ausrufezeichen.
Nein,
das tust aber du nicht. Aber weißt du, aber das andere Ding ist ja irgendwie, guck mal, das ist ja irgendwie jetzt wieder so eine total philosophische Frage. Wir sitzen hier.
Das machen wir ja auch, ich finde es schön.
Ja, wir sitzen hier und hat das Leben einen Sinn, haben wir ja schon mal gehabt. Wahrscheinlich hat es keinen Sinn. Ja. Wahrscheinlich sind wir wirklich so Pflanzen, die halt eben aufblühen und verwelken.
Aber darum geht es ja nicht. Ich finde das nämlich...
Ich würde jetzt auch gerne mal erklären, woran ich glaube.
Da bin ich ja jetzt.
Ja, bitte.
Ich glaube, Peter Platt an Hits.
Das Ding ist, dass ich, wie gesagt, ich glaube an das, was du gerade gesagt hast, nur ohne dieses Karma-Ding dahinter. Ich glaube einfach, das meinte ich, dass bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wenn man versucht, jemandem sozial zu begegnen, dass das Gegenüber dir auch sozial begegnet, wenn ich mich daneben benehme und zu Julius sage, das Licht stimmt mir nicht und so, dann nerv ich ihn und das tut mir dann auch total leid und trotzdem mache ich's so und dann kommt, aber kriege ich dafür echt ein schlechtes Karma-Konto oder ist es dann nicht viel besser zu sagen danach, Julius, tut mir total leid, ich war jetzt gestresst und sich dann zu erklären. Und ich glaube, dass man immer versucht im Leben eigentlich sollte und es gelingt mir ganz oft überhaupt gar nicht. Und dann wache ich, gestern sitze ich schon fast ich war in Dune 2 Gehe fast rein und hatte so ein schlechtes Gewissen bei Joshi, weil ich den vergessen hatte, in dieser Pressemitteilung zu erwähnen, musste ich ihn nochmal anrufen und mich entschuldigen, weil ich das Gefühl hatte, ist das dann egoistisch von mir? Weil ich dann, ich kann den Film nicht genießen, wenn ich mich nicht entschuldige.
Vermutlich schon, ja.
Siehst du? Ja. Ne, das ist halt auch alles, aber das hat alles was mit, also ich glaube, woran ich glaube, ist ans Handeln.
Naja, das ist doch genial. Irgendwie sind wir Menschen doch irgendwie ganz geschickt gebaut, ne? Also, dass man dann doch ein schlechtes Gewissen, ne? Das ist das Ding halt, das macht einen fertig, das lässt einen nicht schlafen, deswegen bringt man die Ehefrau doch nicht um, ne? Weil man vielleicht dann, weil man nach, dann
oder Ehemann.
Ehemann oder wen auch immer, wenn man irgendwie das Gefühl hat, danach ist es aus mit dem guten Schlaf.
Und ich glaube, Entschuldigung, deswegen bin ich auch so vorsichtig mit diesem Thema, was weiß ich, die Katholiken mit ihrem Rosenkranz und so, dass wenn du dich so oft über dein schlechtes Gewissen drüber bügelst und sagst, ach scheißegal, morgen habe ich das vergessen und Mist, ist doch egal, dass ich schon wieder das und das gemacht habe und dann irgendwann dann sogar noch Vergebung erfährst, indem du so einen Rosenkranz betest, anstatt dass du diese Person einfach das Gespräch suchst. Deswegen glaube ich, funktioniert Religion oft auch als heißt das Sublimierung, also so als Verdrängung, ne? Und das ist dann auch nicht gut.
Ey, ganz ehrlich, die Kirche wurde einfach hergestellt, das ist ein total ekliges Unternehmen gewesen, um Geld einzutreiben, die Leute irgendwie ruhig zu halten. Das ist Opium fürs Volk. Also muss
und Prävention gegen Geschlechtskrankheiten war es ja früher auch und so. Ne? Ja,
also und als Schwuler konntest du dann halt in so ein Kloster gehen. Wahrscheinlich wäre ich früher auch vor 600 Jahren ins Kloster gegangen, weil dann konntest du natürlich Spaß haben vielleicht ein bisschen.
Ich glaube, vielleicht hast du aber auch zu viele Schwulenpornos geguckt. Ob das wirklich Mönch, so war?
Pornos, ich... denn da... Aber,
ja, aber guck mal, da bist du. Ich zweifle das immer an, ob das jetzt wirklich so war.
Also, das ist, also ich glaube, Zölibat, ich glaube, das ist doch, also wahrscheinlich hätte ich dann auch Zölibat, ist doch ganz klar. Ich meine, weißt du, wie schlimm das ist damals? Irgendwie, da musst du du heiratest eine Frau, musst einen Sohn gebären, dann wäre ich doch lieber ins Kloster gegangen, weil ich eh keinen Hochkrieg bei einer Frau, um zu wissen, da sind dann vielleicht Gleichgesinnte.
Aber ich glaube, dass die Motivation, würde ich unterstellen, eher anders war, dass die eher geglaubt haben, sie können doch den Kampf gegen ihre Homosexualität gewinnen, indem sie
Rosenkränze.
Indem sie sich dem Zölibat unterstellen und dann doch der Versuchung erlegen sind. Ich glaube nicht. Du unterstellst die Leuten ja noch viel Böseres als ich.
Das war natürlich auch.
Geht doch nur von mir aus.
Ja. Aber kommt ja auch noch was anderes. Ich meine, das ist ja irgendwie, du musstest da nicht in Krieg ziehen irgendwie. Ich wäre ja nie in Krieg gezogen. Ne? Es war ja damals immer alles so gewalttätig. Und anders all als das, heute.
Wie, die Klosterbrüder mussten nie in Krieg
ziehen? Nein.
Das weiß ich nicht, da fehlt mir das Wissen. Okay. Nie, auch nicht vor 5, 7, 900 Jahren.
Nein, die haben sich eingeschlossen und haben, wäre mir neu, dass da Mönche irgendwie
okay,
da irgendwie.
Okay, eine Frage für unser...
Juli, du weißt es auch nicht.
Ich weiß es nicht.
Nee. Ja.
Ich wollte nur sagen, es ist ja wirklich auch perfide gewesen, ne, dass die Kirche dann aus dem Misshandeln des einen Profit gezogen hat, weil sie dann bei der Beichte meinte, okay, ich spende nochmal 500 Euro an die Kirche, dann ist der vergeben.
So irre, oder?
Genau. Andererseits habe ich mir dann auch selbst reflektiert und meinte, das mache ich auch. Ich spende auch jeden Monat irgendwie an Greenpeace und dann denke ich mir, wenn ich fliege eine Woche nach Mallorca, dann ist mein Gewissen auch rein. Also irgendwie ist es in der Moderne ja ähnlich. Ne? Ist
total ähnlich.
So, und was ich auch so, hätte man das konsequent durchgezogen, ich glaube, diese 10 Gebote, die es da gab, an sich ist es ja nicht verkehrt zu sagen, man soll keinen anderen umbringen. Ich weiß nicht, was das noch alles ist. Aber die Kirche hat da auch total dagegen gehandelt, hat Hexen verbrannt, ne? Also Hexen, Anführungszeichen.
Ja, aber und hat Kriege geführt, Glauben hatten angeblich.
Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, so woran, und das finde ich wirklich super spannend in so diesem Art von Rahmen, in dem wir sind, woran ihr einfach glaubt, ob es Dinge gibt, was so Prinzipien für euch sind, die nichts mit Glauben der Kirche zu tun haben, aber die sich in eurem Leben so entwickelt haben, wo ihr verstanden habt, okay, das ist gut, wenn man da Prinzipien hat und die sollte man auch nicht brechen. Darauf wollte ich hinaus. Das fand ich einen spannenden Bogen.
Also wäre bei mir immer noch, dass ich kann es eigentlich ganz einfach sagen, ich glaube, so lange, dass 1 und 1 2 ist, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Und wenn mir jemand das Gegenteil beweist, dann glaube ich halt an das andere. Mhm. Also ich finde, also damit meine ich, dass selbst Prinzipien können sich ja im Laufe der wir erleben es ja alle. Also was weiß ich, Sachen, die wir noch vor 30 Jahren gesagt haben, haben wir inzwischen gelernt, es ist überhaupt nicht gut, das zu sagen. Mhm. Also bestimmte Wörter und so. Und das finde ich dann total richtig, dann auch zu sagen, nein. Also da gibt es ja ganz viele, die sagen, nein, das, ich sage das schon seit 30 Jahren, also sage ich das die nächsten 50 auch noch. Ja, das finde ich blöd. Ja. Mhm. Also ich finde es schon gut, also auch flexibel sich zu zeigen, aber eine bestimmte Grundtemperatur sollte man schon haben. Und dazu gehört für mich, also was weiß ich, du sollst, also nicht töten, finde ich ganz wichtig, aber das ist ja anscheinend nicht mehr als fähig momentan.
Ich habe das auch so überlegt und ich denke da schon lange drüber nach und es klingt so unglaublich pathetisch, das weiß ich, aber ich versuche einfach ein guter Mensch zu sein und das definiere ich dadurch, dass ich denke, wenn jeder so ist und handelt wie ich, dann wäre die Welt dann eine bessere oder eine schlechtere. Und solange ich.
Aber wenn ich dich jetzt challenge, dann würde jeder an Greenpeace spenden und trotzdem ins Flugzeug steigen.
Ich glaube aber auch.
Du bist sehr gnädig mit dir. Genau. Also ich bin auch so gnädig. Nee,
ich finde aber mal dieses
du
Wort.
Du weißt schon, dass du dich anlügst.
Ja, nein, aber ich finde ja, aber dieses gute, Ding. Ja. Guck mal, ganz. Wir sind alle keine guten Menschen, ne? Also wir was gerade abgeht um uns herum, wie viele Leute irgendwie auf Booten ersaufen, nur weil sie flüchten vor Krieg und wir alle total seelenruhig schlafen. Also wir sind auch nicht besser als die Menschen, die während des Kriegs die Züge mit den Leuten, die ins KZ transportiert wurden. Das ist nur einfach ein bisschen weiter weg. Aber letztendlich, die Medien bringen es ja nah. Aber trotzdem können wir ganz entspannt wer weiß, was in 100 Jahren über diese Zeit erzählt wird. Also
hoffentlich noch irgendwas.
Naja, das ist nämlich noch das andere. Ne? Also vielleicht haben wir es ja alles kaputt gemacht. Ja. Also ich glaube, der Mensch ist halt eben gesegnet damit, dass er halt eben verdrängen kann. Sonst würden wir gar nicht überleben. Ja. Wir müssen das. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle diese Empathie, das ist, glaube ich, irgendwie so wie so eine biologische Sache, dass wir das ertragen können. Sonst könnten wir gar nicht weiterleben. Aber gut sind wir deswegen nicht.
Und ich wollte das aber nicht das große Rad aufmachen, sondern einfach in der täglichen Begegnung, wie ich mit meinen Mitmenschen bin. Das meinte ich. Weißt du, wenn jeder so wäre, ob es dann... So, ich versuche immer nett zu sein, nachsichtig zu sein, empathisch zu sein. Und das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Danach handle ich. Das meinte ich damit im zwischenmenschlichen Umgang.
Aber dieses was du nicht willst, was man dir tut
das führt dem Nächsten zu. Also kannst
du auch keinem anderen zu.
Imperativ, ja, genau.
Aber gleichzeitig müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass wir total Hypocrite sind.
Ja.
Also das ist halt so dieses Ding. Und diese Konflikte, also... Ich weiß nicht, ich halte es manchmal kaum aus. Also
ich kann nur sagen, ich bin Hypocrite. Also ich oute mich da auch. Ich ertappe mich.
Aber auch. Leidest du auch manchmal wenigstens ein bisschen drunter?
Ja, natürlich leide ich
drunter. Das meinte ich.
Natürlich leide ich drunter. Ich denke dann auch, oh, ich muss ehrlicher werden oder ich muss dieses oder hier habe ich meinen Mund nicht aufgekriegt oder... Also, dass man daran arbeitet, dass man sich dem bewusst ist, aber letztendlich, wir sind hier alle, wir sitzen hier alle irgendwie auf dem Trockenen und sind Arschlöcher. Also, das ist so wirklich, also, und das ist auch okay. Also, wir Menschen sind, glaube ich, wir wollen halt überleben. Ne? Mhm. Also, das ist unser oberstes Gebot. Das ist ja auch, wenn ein Boot untergeht, lässt man doch, ich meine, das hat bei der Titanic, ganz viele Männer haben sich als Frauen verkleidet, damit sie irgendwie noch gerettet werden. Mhm. Das ist was ganz Normales. Auch die Leute kann man überhaupt nicht sagen, oh, ihr seid ganz schlechte Menschen, weil wir wollen überleben. Also, ich glaube, deswegen haben wir auch begrenzte Empathie. Sonst würden wir nicht überleben. Ich meine, ich gehe hier jeden Tag an obdachlosen Menschen vorbei, die unter der Brücke, ich gucke noch nicht mal mehr hin.
Bestimmt nicht, also du guckst schon hin.
Ich gucke hin, aber jemand, der aber aus einer Kleinstadt kommt, das erste Mal nach Berlin, der hält das kaum aus. Mhm. Ne? Und wir sind schon so abgestumpft, kann mir keiner erzählen, dass er 100 Jahre, dass er irgendwie 3 Minuten darüber nachdenkt. Das ist ein kurzer Gedanke und dann geht's weg.
Ihr müsst nicht sagen, für wen? Weil du das gerade aufgegriffen hast mit, wir wollen alle überleben. Gibt es aber nicht auch Menschen in eurem Leben, für die ihr euch ohne zu zweifeln, ohne zu zögern, Kugeln fangen würdet?
Was würden wir für den?
Kugeln fangen würdet.
Ja, diese Frage lehne ich als Pazifist natürlich ab, weil diese Frage ist, das ist die wurde ja früher in der Bundesrepublik den Wehrdienstverweigerern gestellt, als das ist... Weil die Frage geht natürlich, richtet sich ja nach dem, was Ulf eingangs meinte, die richtet sich ja nach dem Instinkt. Und natürlich ist es von der, also das Beispiel der Titanic ist ganz großartig und ist wissenschaftlich, empirisch total bewiesen, du kannst jetzt tausendmal sagen, du würdest für deine Frau sterben, aber wenn es dann so wäre, ob du dann nicht doch wegrennen würdest, das kannst du nicht beantworten. Das kannst du einfach nicht beantworten. Und deswegen natürlich, was für ein schlechter Mensch wäre man, wenn man hier im Podcast sagen würde. Also für meinen Mann würde ich nicht sterben, weil ich liebe den zwar, aber mich selbst liebe ich dann doch noch mehr. Das ist natürlich total schlimm, wenn man sowas sagen würde. Und würde ich auch nicht denken. Also ich würde jetzt sagen, ich würde für meinen Mann natürlich, würde ich mich davor schmeißen.
Aber niemand weiß, ob man es wirklich machen würde.
Aber genau. Ja. Es ist irgendwie erwiesen, dass das ist immer ganz toll auf Filmbildern und so, aber in der Wirklichkeit reagieren die Menschen doch anders. Gibt es ja auch ganz viele Soldaten, die genau daran dann zugrunde gegangen sind. Ne?
Weil sie es nicht geschafft haben. Ja. Und das Ding ist ja auch immer, bin ich ein Held oder bin ich, das ist ja etwas Heldenhaftes, was du jetzt gerade fragst. Und ich finde es ganz schön vermessen, wenn man sagt, ja, klar würde ich das machen. Bleibt eigentlich gar nicht mehr zu sagen, als dass das nicht, das weißt du nur in der Sekunde, und das ist ja auch, ich meine, diese Sekunde, wenn ein Verkehrsunfall passiert vor deinen Augen, bei mir ist es passiert, ich war gelähmt, ich habe das ist in Paris in der Nacht, ich war total besoffen und bekifft, das war vor 20 Jahren, Und bin aus dem Club raus, und in dem Moment sind zwei Jungs irgendwie mit dem Moped mir entgegen und sind richtig 5 Meter geflogen, ja, beide. Der eine war sofort tot und zu dem anderen, ich bin hingerannt. Ich war so, ich habe gezittert, ich habe gelähmt, es war für mich, also es hat gefühlte 20 Minuten, dann kamen erst Leute und sowas habe mit dem geredet zwar und sowas, aber ich weiß, ich habe wirklich in dem Moment, war ich nicht geistesgegenwärtig. Ich war geschockt, ich war unter Schock und ich habe bestimmt nichts richtig gemacht. Und danach habe ich, das hat mich auch voll fertig gemacht, dass ich nicht sofort irgendwie mein Handy angemacht habe und solche Sachen. Du weißt es nicht. Und das hat mich dann auch irgendwie im Nachhinein noch irgendwie, es kamen Gott sei Dank dann Menschen und dann war ich auch, ich war so erleichtert, dass Menschen da waren, dass ich nicht alleine mit der Situation da war. Und da gibt's kein Buch, wie dein Gehirn funktioniert. Mhm. Ich war einfach unter Schock. Das hat mich total überfordert. Mhm. Also das weißt du nicht.
Das war eine richtig intensive Folge, finde ich. Wir haben richtig Haken geschlagen, so wie der Osterhase. Und ich will jetzt aber noch den Kreis schließen zum Anfang der Folge, nämlich zur Passion. Und ich will noch Ulrike Nims in der SZ zitieren. Pünktlich zum Osterfest zeigt RTL die letzten quälenden Stunden im Leben von Jesus Christus. Wer bis zum Ende mitleidet, muss sagen, wenn sich die Kraft Gottes im Scheitern zeigt, dann ist die Botschaft angekommen. Das finde ich, ach, ja, nicht witzig.
Liebe ist alles.
Danke euch.
Ich frage mich immer nur,
ist Liebe alles?
Ist das etwas echt, wo die Zeitung drüber schreiben müssen im Moment?
Also, Feuilleton.
Das ist Feuilleton. Ne? Also ja, es gibt auch so viele tolle Sachen, die das Feuilleton
so viele kleine Theater, vielleicht mal beschreiben könnte.
Schöne kleine Theaterbesprechung, wo man wirklich mal eine Rezension drüber schreiben könnte. Ja. Also warum muss jetzt... Oh, das ist für mich
ein Thema. Das reiner Populismus. Weißt du,
das regt mich so richtig auf. Ja, das hat mich jetzt immer total getriggert.
Vor allen Dingen,
Frage. Also,
es ist doch ganz klar, dass das Kacke ist. Und dann, das ist doch so einfach, das zu kritisieren. Ne? Das ist so einfach.
Aber RTL hat ja genau damit gespielt. Also jetzt nochmal kurz Medienkritik, aber das war ja genau der Wunsch von RTL, dass es das passieren wird.
Aber wo ist denn die Deckungsgleichheit zwischen einem, also ich lese die Süddeutsche Zeitung sehr gerne, muss ich sagen. Aber die Deckungsgleichheit zwischen einem Süddeutsche Zeitungsfeuilletonleser und RTL sehe ich bei...
Na gar nicht. Alle, die das lesen, haben es nicht gesehen.
Genau, und deswegen meine ich, ist das nötig?
Ich finde...
Das müssen die armen RedakteurInnen jetzt natürlich machen wegen Clickrates, aber ich glaube auch nicht, dass sie das gerne machen.
Ich, doch. Also das war... Ulrike Nims hat das geschrieben, ich habe mal alles durchgelesen und das war eine Kunstform, dieser Text. War richtig witzig, so eine eigene, ich glaube, wer das schreibt, hatte Spaß daran.
Aber Kirche ist ja auch ein bisschen trashig, ne? Also wenn man die ganzen, also wenn man jetzt die Rituale und so, das ist ja wirklich so ein, 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 ein Joke, ne? Also auch mit diesen, mit der Oblate, die man da im Mund steckt und sowas, ist schon alles so ein bisschen Baller irgendwie, aber auch lustig. Also ich muss auch wirklich, da muss ich trotzdem sagen, dass ich nach wie vor, es ist wie ein Popkonzert, ne? Also die haben das auch wirklich schon ganz geschickt gemacht, die Messen, ne? Also es ist wirklich, auch Orgelmusik, das geht durch.
Das ist wunderschön.
Das ist wunderschön.
Wunderschön.
Und es hat sowas und das alles, also das ist schon geschickt, also ja, also die haben da schon wirklich geniale Künstler gehabt, aber...
Und das fand ich jetzt nicht so künstlerisch wertvoll. Oh, Peter,
ich hab mir... Nein, ich rede jetzt hier von der...
Nicht Messe, dann. Damit schließen wir es bis nächste Woche.
Da sind wir wieder. Wir haben ganz wenig über Sex geredet, ne?
Ja, das war die Kirche.
Naja, nee, das ist doch, ich habe eine Sex-Story mit der Kirche. Und okay. Zwar, also ich bin so wie Rose bei Golden Girls, alle sagen, nee, dann erzähle ich sie nicht.
Doch, bitte.
Nee, ich habe nämlich meinen zweiten Sex habe ich in der Kirche gehabt. Und zwar wegen der jungen Gemeinde. Der Typ hatte einen Schlüssel gehabt vom Pfarrerzimmer. Und da haben wir uns aufs Sofa, haben wir Sex gehabt. Der war so durchschnittlich. Aber ich kann mich erinnern, dass ich aufs Kreuzzimmer geguckt hatte und dachte, oh, ist das cool. Also, ja.
Vielleicht liegt da dein tiefer Fetisch begraben. Und das klären wir nächste Woche.
Danke euch beiden.
Ja. Ja. Tschüss. Ja.
So viel hab ich schon durchgemacht, doch noch nie war ich religiös. Heute fang ich mit katholisch an, denn die sind so schön pompös. Dann trink ich gratis roten Wein, zur Not gibt es immer Brot. Könnte über Wasser gehen, es gäbe ein Leben nach dem Tod. Endlich kann ich glauben, was war, kommt auf den Schrott. Ich glaub nicht mehr an mich, ich glaub nur noch an Gott. Und ich wär erleichtert, von dieser Welt entrückt. Ich sing nur noch im Kirchenchor und hör die Stimmen. Ich bräuchte keine Drogen mehr, Jesus gibt mir Kraft. Ich schlöss dich in mein Nachtgebet und hoff, dass du's auch schaffst. Statt Rave fahr ich zum Kirchentag und bete mich in Trance. Meine Knie sind auch schon wund, ich sing christliche Chansons.